Ein kleines Vorwort zu dieser Podcast-Miniserie im Rahmen unseres Digisaurier-Podcast-Kanals. Es geht um Commodore und um den Amiga. 2019 und 2025 war ich auf der Amiga 34 und der Amiga 40, einer der größten Amiga-Veranstaltungen in Europa. Dort hatte ich das Glück und die Gelegenheit, auf der Bühne mit Menschen zu sprechen, die die Amiga-Geschichte sehr gut kennen, weil sie dabei waren. Diese Interviews werden wir, neben den klassischen Podcasts hier auf dem Kanal, als Sommerspecial senden. Wir wünschen allen Hörern viel Spaß mit Amiga-Geschichten aus erster Hand. Der Gast in dieser Folge ist Guido Mette. Er hatte wirklich einen Blick hinter die Kulissen von Commodore. Sein Job war in der Finanz- und Buchhaltungsabteilung von Commodore. Welche erstaunlichen Dinge er dort erlebte, warum es am Anfang gar kein Konto gab, von dem Commodore Gehälter überweisen konnte, und wie er den Niedergang einer großen Marke bis hin zum Erscheinen von Staatsanwaltschaft und Polizei persönlich erlebte, das alles erzählt er in dieser Folge. Und auch wenn die Geschichte traurig ist, die er aus seinen persönlichen Erinnerungen erzählt, wünschen wir allen Zuhörern spannende Unterhaltung bei diesem Zeitzeugeninterview, das fast schon ein Krimi sein könnte. Es entstand auf der Amiga 34 Bühne im Oktober 2019. Noch ein Hinweis. In dieser Podcast-Folge werden immer wieder KI-Stimmen von Christian oder auch Hannes eingesetzt. So wie bei diesem Absatz, den ihr gerade gehört habt.
Wir wollen jetzt anfangen mit einem Teil der Amiga-Geschichte und der Commodore-Geschichte, der eigentlich gar nicht so lustig war.
Aus dieser Zeit gibt es viele Gerüchte über den Staatsanwalt, die Polizei im Haus und vieles mehr. Aber was war wirklich dran? Was haben die Mitarbeiter intern mitbekommen?
Und unter anderem darum geht es jetzt mit meinem ersten Gast. Ich freue mich auf Guido Mette und bitte ihn zu mir hoch auf die Bühne. Hallo Guido, dein Applaus. Also, du hattest mit Geld zu tun. Was hattest du denn zu tun bei Commodore?
Nun, ich habe 1985 im Rahmen meiner Ausbildung in der Buchhaltung begonnen. Ganz banal, Buchhaltung, nichts Spannendes.
Bevor wir mit diesem Talk richtig loslegen, müssen wir ein paar Dinge vorab erklären. Denn wir können die Geschichten, die unser Gast dieser Folge beschreibt, nicht mit unabhängigen Quellen absichern. Andererseits erzählt er diese Aspekte so eindringlich und offen, dass wir davon ausgehen, dass er die Dinge so für sich erlebt hat. Und wir können keinen Grund erkennen, warum er sich das alles mit den vielen Details ausgedacht haben soll. Seine Erzählungen geben aber einen Einblick in die finanziellen Aspekte einer Zeit, in der die IT-Branche insgesamt eine recht wilde Phase hatte. Es wurde gegründet, neu gegründet, jeder machte, was er für richtig hielt, und es war viel Geld in der Branche. Das alles muss man bedenken, wenn man die Geschichten hört, die unser Gast erzählt. Wir haben aber alle Personennamen, die er im Talk sagt, unhörbar gemacht. Es geht uns in den Amiga-Talks um Geschichte. Nicht darum, einzelnen Menschen Schuld zuzuweisen, die sich nicht verteidigen können, die wir nicht befragen können oder die vielleicht unglücklich in Dinge verstrickt wurden. Geschichte, das sind auch immer subjektive Erlebnisse und Erfahrungen, die man zulassen sollte. Außerdem ist das alles nun wirklich sehr, sehr lange her. Aus historischen Gründen fanden wir diese persönlichen Schilderungen aber wichtig und wertvoll und wollten sie euch verfügbar machen. Und damit zurück zum Talk.
87 wurde ich übernommen. Und ich habe langweilige Buchhaltung gemacht. Ich bekomme eine Rechnung für ein Werkzeug.
Ein Werkzeug, um einen PC zu, Gehäuse zu machen? Oder was heißt ein Werkzeug?
Keine Ahnung, irgendein Werkzeug. Meine Aufgabe war, diese Anlagengüter zu erfassen. Und dieses Werkzeug gab es schon 100 Mal.
Okay.
2000 Mark. Und die alten haben 800 gekostet. Oh. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Geh mal zum Produktionsleiter und sag, irgendwas ist hier los. Mhm. Und ich war noch gar nicht fertig mit meinem Satz. Was mir einfallen würde, er hätte die Rechnung freigegeben.
Okay.
Alles gut. Ich verließ sein Büro, bin in die Werkstatt gegangen. Ich dachte, zeig mir mal dieses Werkzeug.
Wo das Werkzeug im Einsatz war, sozusagen.
Genau. Und er holt raus eine Platte, 30 mal 30 Zentimeter groß, so dick, wie man es von Ikea kennt, so ein paar Dübelchen, ein paar Löcher. Was macht ihr damit? Ja, wir legen Platinen drauf, dann löten wir. Okay. 2000 Mark so ein Plastikstück? Also im Scherz. Das kriegst du bei mir nächste Woche für 1000. So. Aber gab es einen Modellwechsel? Ja. Das gleiche Stück holt er raus aus Holz. 800. Holz. 30 mal 30 Zentimeter, 800 Mark.
Also ein Preisunterschied von 200 am Ende, von 1200.
Genau. Also, danke. Was mache ich mit dem Wissen? Ich gehe zurück zu meinem Büro.
Das übrigens wo war? In Braunschweig oder in Frankfurt?
In Braunschweig. In Braunschweig. Die Buchhaltung war direkt in der Produktionsebene.
Okay.
Und da kam sie, der Engel. Assistentin des Geschäftsführers, folge mir unauffällig, gehe nicht über los, wir gehen direkt zum Chef.
Okay.
Die gleiche Litanei, Management hat eine Rechnung freigegeben, ich habe das nicht in Frage zu stellen. Alles gut, tut mir leid, mache ich nie wieder.
Okay.
Das ging noch ein paar Minuten so weiter und ich war froh, wieder draußen zu sein, weil ich war in der Probezeit. Was mache ich jetzt? Ich gehe zu meinem Chef. Ich gehe zu meinem Chef und sage, das und das ist gerade passiert. Er guckt mich mit ganz großen Augen wie Kinder zu Weihnachten. Ja, ja. Ich sage, was, spinnen die heute alle? Er hat das gesehen anhand der Zahlen, dass da was schief läuft. Aber er okay. konnte den Finger nicht in die Wunde legen.
Ja. War das so eine wilde Zeit, wo alle alles durften? Oder wie konnte es passieren? Weil wir reden ja, du hast jetzt ein Beispiel genannt. Davon gab es ja eine ganze Reihe. Wir reden ja von einem relativ hohen Schaden. Weißt du die Gesamtsumme, was damals das Thema war?
Man hat versucht, das herauszufinden. Der Schaden kann siebenstellig oder achtstellig.
Okay. Man weiß es nicht.
Man konnte es nicht mehr ermitteln.
Aber war das so eine wilde Zeit, wo alle alles durften? Hauptsache, man hatte Spaß und konnte das Gerät verkaufen. Was war der Grund? Wie konnte das passieren?
Naja, also zum einen gab es natürlich weniger Kontrollmechanismen, als das heute der Fall war. Als Commodore angefangen hat, das muss man sich mal vorstellen.
Du warst 87 bis 92 dabei, ne?
Jawohl.
Ja.
Als Commodore in Braunschweig angefangen hat, da liefen die Gehälter, die Gehaltszahlungen und auch die Zahlung aller Lieferanten über ein Konto, nämlich das private Konto der Sekretärin des Chefs.
Ups, okay.
Weil Commodore hatte noch kein Konto.
Die hatten kein Konto?
Noch nicht, das dauerte ja immer alles so ein bisschen, okay. bis die Firma eingetragen war und so weiter. Und wenn man immer schneller ist als die Realität, dann holt dann das ein. Und eine solch dynamische Zeit, die gibt natürlich vielen Menschen die Möglichkeiten, einfach mal kreativ zu werden. Mhm. Und wenn sich dann Strukturen bilden von Gleichgesinnten, dann ist es relativ einfach, ein solches System auszuhebeln. Und wenn keiner sich traut, mal den Finger zu sagen, was ist das hier?
Aber man kann jetzt aber nicht sagen, das war der Grund dafür, dass es Commodore dann irgendwann nicht mehr gab. Das war sicherlich ein Teil der Geschichte, aber man kann jetzt nicht sagen, die haben quasi das verfrühstückt, was man da angeliefert hatte.
Da der Schaden nicht zu ermitteln ist, definitiv im Millionenbereich, aber er fiel zusammen mit mehreren anderen Faktoren. Da kam eine Betriebsprüfung, Nachzahlung 100 Millionen. Mhm. Da war eine Finanzierung fällig, 100 Millionen. Dann kommt diese Ansammlung doloser Handlungen, wie das so schön heißt, N-Millionen. Gleichzeitig eine Zeit, wo jeder PCs angeboten hat. Ich glaube, mein Bäcker war der Einzige, der keinen verkauft hat.
Ja, danach kam Aldi.
Ja, genau. Und das heißt, ein gigantischer Preisverfall, gleichzeitig immenser Kapitalabfluss. Mhm. Und das kann ein Unternehmen nicht verkraften.
Ja. Jetzt lass uns noch mal über ein paar Dinge reden. Ich meine, du warst Controller, okay. Das ist nicht schlimm. Du musst es halt deiner Mutter nicht verraten. Aber sag, hattest du denn selber einen Amiga oder hast du das gar nicht angefasst, weil das kein Business-Computer war?
Viel schlimmer. ich fing an, ich habe damals in Völkner-Katalogen einen 8296 gesehen und habe gesagt, das Ding will ich haben. Okay. Ich hatte keine Ahnung, was man mit sowas macht, aber hatte Tasten, hatte einen Bildschirm und das wollte ich haben.
Dazu muss man vielleicht kurz etwas erklären. Also technisch. Und das ist ja bei diesen Videos mein Job. Der Commodore CBM 8296 war ein Geschäftscomputer aus der CBM 8000er Serie, der sich durch eine 80-Zeichen-Anzeige auszeichnete. Er verfügte über einen MOS 6502 Prozessor und 128 KB RAM und wurde mit einem Office-Paket auf Diskette ausgeliefert. Es gab auch eine Variante namens CBM8296D, bei der die Diskettenlaufwerke integriert waren, im Gegensatz zum 8296, der an dieser Stelle nur eine Blende hatte. Das nur, damit ihr wisst, wovon Guido Mette hier spricht.
Dann habe ich mein Praktikum bei Commodore gemacht und bekam meinen ersten C64. Ach, das war geil. IEEE-Interface, verschiedene Betriebssysteme mit Drehschalter und das war die Hölle. Dann hatte ich mein erstes Modem gebaut, am C64 ein Modem. Ich habe Mailboxen angewählt. Auf einmal da erschien eine Stimme, ob ich Hilfe brauche. Ich denke, mein Gott, was passiert hier? Und dann kam der Amiga. Ich hatte dann einen 500er, den konnte ich mir gerade noch leisten.
Da warst du aber noch nicht bei Commodore.
Da war ich dann bei Commodore, das war in meinem ersten Jahr 87. Okay. Und ich habe auch eine ganze Weile mit dem Amiga gespielt, aber der Amiga war eigentlich zu wertvoll, um ihn so aufzuschrauben und so Löcher reinzubohren, wie wir es beim 64er gemacht haben. Mhm. Aber wenn man dann 8, 9 oder mehr Stunden am Rechner gesessen hat, dann war bei mir der Spaß an dem Bildschirm vorbei. Mhm. Ich habe festgestellt, wenn ich nach 8 Stunden Bildschirmarbeit abends vor dem Monitor sitze, dann machen die Augen...
Und dann war das kann aber natürlich auch ein ganz klein bisschen, ich meine, du bist ja noch ein ganz junger Spund, aber so ein ganz klein bisschen auch mit den Jahren zu tun haben, dass die Augen dann mehr und schneller zumachen, oder?
Naja, damals war ich zarte 27. Okay. Also das war noch nicht das Alter.
Aber sag, einerseits warst du also begeistert von Commodore, begeistert vom Amiga. Dann kommst du dorthin und stellst fest, du hast ein Riesenproblem als Finanzer, weil da Sachen passieren, die nicht in Ordnung sind. Wie ging dir das nachts? Konntest du schlafen? Das muss noch 2 Herzen in deiner Brust geschlagen haben.
Das war die Hölle. Wir haben in meinem Praktikum hatten wir eine Zoll- und Außenhandelsprüfung, die auch eine 8-stellige Zahlung verursacht hat. Und nachdem ich eingestellt war, kam mein Chef zu mir und sagte, Guido, Sie sind doch jetzt wieder Junggeselle. Wollen Sie sich das nochmal anschauen? Dann habe ich diesen Zoll- und Außenhandelsbericht ein Dreivierteljahr lang komplett nochmal aufgebohrt, jede Rechnung, jeden Beleg, allen Mist. Und habe einiges auch 7-stellig zurückholen können, weil die Prüfer waren dann auch leichtsinnig geworden, weil das war zu leicht. Aber man macht sich Sorgen, man kann nicht mehr schlafen. Was passiert denn? Wie baut man ein System auf, damit eine Firma strukturiert arbeitet? Das ist das, was ich heute mittlerweile mache und ich bin so dankbar, dass ich die ganzen Fehler der Vergangenheit sehen durfte, damit ich heute weiß, wie man die meisten umschifft. Also ein paar werde ich wahrscheinlich auch nicht erwischen. Aber
Guido Mette arbeitete also in den späten 80er Jahren und den frühen 90er Jahren in der Buchhaltung von Commodore Deutschland und berichtet uns hier von finanziellen Unregelmäßigkeiten, die ihm damals auffielen. Er erzählt nur, was er für sich wahrgenommen hat. Intern, in der Buchhaltung. Ist das alles ungewöhnlich? Was da vielleicht in finanziellen Dingen geschehen sein soll? Naja, in der Goldgräberzeit der Computerei ist viel Schräges passiert, auch was finanzielle Dinge anbetraf. Aber man kann eines festhalten. Tatsächlich war Commodore bereits früh in finanzielle Auffälligkeiten verstrickt, lange vor Guidos Zeit. 1965 kollabierte die Atlantic Acceptance Corporation nach einem Millionenbetrug. Commodore-Gründer hatten Verbindungen zu dieser kanadischen Finanzfirma, wurden aber nie strafrechtlich belangt. Als der eigentliche Totengräber von Commodore gilt aber vielen Mehdi Ali, der 1989 als Präsident eingesetzt wurde. Ali erhöhte sein eigenes Gehalt auf über 2 Millionen Dollar jährlich, während er gleichzeitig die Forschungsausgaben radikal kürzte. Und es gibt Quellen, die berichten, er hätte lukrative Geschäfte mit Sun Microsystems sabotiert. Offensichtlich verantwortete er auch Produktflops wie den Amiga 600 und trieb das Unternehmen letztlich, so erzählen Insider, systematisch in den Ruin. Am 29. April 1994 war Commodore bankrott, nicht durch Polizeirazzien, sondern durch katastrophale Unternehmensführung. Man kann sich gut vorstellen, was solche Vorbilder in Mitarbeitern weltweit auslösen. Und insofern sind die Erzählungen von Guido Mette durchaus glaubwürdig. Sonst hätten wir dieses Interview weder geführt noch gesendet.
Du bist heute als freier Interimsmanager unterwegs.
Ja.
Helfen dir die Erfahrungen von Commodore damals immer noch bei dem Job, den du jetzt machst?
Absolut, absolut. Das sind zwei Dinge. Dadurch, dass ich bei Commodore war, glaubt jeder, ich hätte Ahnung von Computern und damit kriege ich IT-Projekte. Das hilft ungemein. Ja, also das ist für einen Buchhalter nicht selbstverständlich. Ich bin kein Techie, also von daher, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Aber allein das Commodore im Lebenslauf, oh ja, hier. Mhm. Ich habe für ein Unternehmen 3 Jahre lang IT-Projekte geleitet. Also ich habe eine gewisse Affinität, ja, und ich kann mir rein, aber ich weiß, wo meine Grenzen sind und da ist dann Schluss.
Alles klar. Ich danke dir, dass du uns diese Geschichte erzählt hast aus dem Nähkästchen. Das ist ein Teil der Commodore-Geschichte von dem Gerät, mit dem ihr damals gearbeitet habt. Danke, Guido. Dankeschön.
Noch eine Information. Diese Interviews wurden auch als Video auf unserem YouTube-Kanal umgesetzt. Wer also einiges von dem, was hier beschrieben und besprochen wurde, sehen will, für den lohnt sich auch der Blick auf die Videoversion dieses Talks. Danke fürs Zuhören. Und natürlich gerne unseren Podcast abonnieren. Und irgendwas mit Sternen, die man uns für diesen Podcast gibt, freut uns natürlich auch. Bis zum nächsten Mal.